Dima Braun, ja. Du bist Sänger der Wiener Band Grant.
So ist das.
Habe ich es richtig ausgesprochen? Grant, wie grantig?
Genau so.
Das kennt man hier in Süddeutschland natürlich auch, grantig. Also das ist eher so ein bisschen schlecht gelaunt oder nicht ganz so freundlich. Genau. Aber eigentlich muss ich sagen, jetzt so nach dem Hören eurer neuen Platte, die ja am 29. Januar rauskommt, die Musik ist ganz schön gut gelaunt, oder? Die ihr macht.
Ja, sie ist teilweise gut gelaunt. Manchmal wird uns auch nachgesagt, dass sie es nicht ist. Irgendwie. Also ich persönlich finde sie schon eher als gut gelaunt. Doch, also wir sind nicht grantig, wir sind nicht unfreundlich zumindest. Vielleicht sind wir melancholisch oder so manchmal, aber nicht wütend per se eigentlich.
Ja, gar nicht. Ne? Also auch, ich meine, auch wenn man sich die Videos anschaut, das ist ja doch mit sehr viel Humor auch gespickt, das Ganze.
Ja, genau. Schon. Wir haben auch eine humorige Seite. Also ich glaube, die Videos sind noch humoriger sogar teilweise als die Musik per se. Also wir sind, glaube ich, eher ich glaube, wir überspitzen dann in Videos jetzt zum Beispiel mehr, als wir es jetzt zum Beispiel in den Texten meinen, in Lyrics meinen oder so. Wir sind, in den Lyrics meinen wir viel mehr ernst als in den Videos, sagen wir so.
Ja, ich hätte jetzt auch einen roten Humorfaden bei den Videos auf jeden Fall gesehen. Also da gab es jetzt nicht so richtig einen Bruch. Aber was wäre jetzt ein Beispiel für eine österreichische krantige Band oder Künstler? Also ich meine zum Beispiel, ich überlege gerade, Nino aus Wien, der ist so ein bisschen lethargisch, ne? Aber krantig ist der ja auch nicht wirklich.
Nee, eigentlich nicht, ne? Ich weiß nicht, ich würde eher sagen, so im Pop-Bereich gar nicht so, aber mir fällt dann sowas ein wie Georg Kreisler oder so von früher. Das war schon, finde ich, schon so eine krantige Musik irgendwie. Oder auch sowas wie Qualtinger. Oder Voodoo Jürgens ist im Grunde krantig. Würde ich sagen.
Ja, aber bei dem ist dann auch nochmal ganz viel Ironie mit dabei, finde ich.
Natürlich. Ich glaube, dass diese österreichische Art Kranz auch durchaus was sehr Ironisches ist. Das ist ja im Grunde so eine Art Klischee, die man hat von Wien irgendwie. Mhm. Und ein Klischee ist ja immer ironisch ein bisschen.
Also einerseits ist immer was dran, aber es ist auch gleichzeitig, wieder ad absurdum geführt so ein bisschen.
Ja, natürlich. Ich meine.
Oder inszeniert einfach auch.
Ja,
damit gespielt.
Ich meine, etwas ganz Klischeehaftes, was jetzt wirklich 100% klischeehaft ist, gibt es ja gar nicht, in Wahrheit. Würde ich mal sagen. Schwierig.
Ja, auf so ein paar Österreich- oder Wien-Klischees kommen wir jetzt auch gleich auch noch zu sprechen. Also so ein paar habt ihr ja natürlich dabei bei euch. Jetzt würde ich aber vorher, bevor wir dann über das Album sprechen, das übrigens Größenwahn heißt, habe ich noch gar nicht gesagt, noch mal kurz fragen wollen, wie es denn so allgemein in Wien aussieht, so innerhalb der Musikszene. Also ich meine, den Nino haben wir jetzt schon genannt. Ist da, also seid ihr da Teil von so einer richtigen Community oder ist es mittlerweile so, da es ja auch so viel gibt, dass sich da auch schon so eher so Grüppchen gebildet haben oder dass es also fast schon ästhetische Fronten oder sowas, dass man sich dann auch schon mal distanziert?
Naja, ich würde jetzt mal sagen, so in einer Wiener Szene distanziert man sich eigentlich nicht wirklich. Ich tue mir schwer generell mit diesem Szene-Gedanken. Ich meine, man kennt sich schon irgendwie, also hat öfters auch vielleicht miteinander gespielt oder so. Aber ich finde jetzt so, Szenen sind jetzt so, ich glaube, Szenen sind auch so etwas, was man von außen eher betrachtet. Ich weiß jetzt auch nicht, ob, wenn du jetzt so ins London der 70er Jahre schaust oder so, dieses ganze Punk-Ding damals eine wirkliche Szene war oder ob das jetzt nicht nur so eine von außen konstruierte Szene ist. Aber an sich gibt sowas schon und ich finde, es gibt kein so großes Konkurrenzdenken und ja, eine Szene. Es ist natürlich jetzt in Zeiten wie diesen so mit Corona und sowas natürlich nicht sehr spürbar, sagen wir mal so.
Aber sowas wie Solidarität, wenigstens virtuell, also Kommuniziert ihr da mehr?
Ja, natürlich, man das, ich hab auch ein paar Freunde, die auch in Band spielen und Ding, und dann schreibt man natürlich auch miteinander und weiß ich nicht, beglückwünscht sich zu den neuen Releases oder sowas, aber und liked oder teilt die Sachen auf den sozialen Kanälen, aber ja, im Grunde gibt's auch schon so eine Art von Solidarität, aber ich glaube, die ist eher aus einer Geisteshaltung raus, als aus geografischen Gründen heraus. Mhm. Also ich würde sagen, so, sagen wir mal, weil du gesagt hast, auch Abgrenzungen oder sowas, es gibt jetzt auch so, Teil der österreichischen Szene ist jetzt auch sowas wie Andreas Gabalier oder sowas jetzt zum Beispiel, wo man sich ja jetzt eher abgrenzen würde als...
Eher als man sich von Wanda abgrenzt. Aber Wanda wäre jetzt ja vielleicht so ein Beispiel, wo man denken könnte, naja, die haben es halt gepackt, ne? Also man könnte ja sagen, es gibt keine Konkurrenz, weil niemand so wirklich erfolgreich ist und man sich eh nicht so ganz so ernst nimmt. Und man macht das zum Spaß, aber ja, weiß nicht, wie das dann ist, wenn dann doch eine Band, die eigentlich gar nicht besser ist als die eigene Band, damit reich wird. Also was das dann so macht mit so einer Stadt oder der Community, weiß ja. nicht.
Ich weiß nicht, ich glaube, es ist im Grunde genommen, ich meine, wenn es Wanda nicht geben würde, würdest du mich jetzt nicht wahrscheinlich nach einer Wiener Szene zum Beispiel vermutlich fragen.
Wahrscheinlich, ja.
Vermutlich, es hat im Grunde genommen nur gute Seiten. Und ich finde, jeder Erfolg von einer Gruppe, die auch eigene Lieder macht und das, was sie macht, jetzt irgendwie mit einer gewissen Leidenschaft und mit einem gewissen ästhetischen Grundgedanken dahinter, hat sich das auch irgendwie verdient. Ich meine, sie sind ja auch schon lange davor unterwegs gewesen, die Jungs von Wanda zum Beispiel. Die, oder Bilderbuch, die haben ja auch schon, bevor sie diesen Durchbruch hatten, ja auch schon ganz viele Alben gemacht, wo sie teilweise auch noch ganz anders waren, als dann so bevor Schickschock war. So. Und da haben sie sich ja relativ verändert. Davor waren sie ja noch so Indie mehr, so klassischer Gitarrensound irgendwie. Die haben das einfach sehr gut gemacht irgendwie. Die haben sich sehr gut verkauft. Die hatten gute Songs, die zum rechten Zeitpunkt da waren. Sie hatten halt Hits auch. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel im deutschen Fernsehen so schau, da gibt es extrem viele Beiträge über das Wander- und Bilderbuch oder auch Udo Jürgens oder Nino oder so drunter gelegt sind, das ist schon arg eigentlich.
Ja, ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, so,
ja,
die da erzählt wird. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube im deutschen Indie-Musikbereich könnte ich es jetzt gar nicht so beobachten, dass da gerade so eine neue Welle schwappt. Das sind eher so die Alteingesessenen, die man nach wie vor feiert. Ja.
Das stimmt. Es gab kurzzeitig gab es so eine Zeit, wo man so kurz das Gefühl hatte, da gab es so diese, ich glaube, das hat man dann so genannt, Leipziger Schule oder so. Das waren dann so Ostbands, da gab es so diese Die Nerven und so Bands irgendwie, aber das hat dann irgendwie nicht so ganz funktioniert, kommt mir vor.
Genau, kommen wir nochmal ein bisschen zurück zu euch.
Ja.
Euch wird ja auch eine Nähe zur britischen Musik nachgesagt oder halt auch, dass ihr das mögt. Was ist das Coole oder findest du es das Coole an explizit britischer Musik oder auch dieser Musikgeschichte?
Ach, ich glaube, das klingt jetzt vielleicht komisch und weit hergeholt, aber ich glaube, so England hat im Grunde genommen so in den 60ern gezeigt, so wie man es irgendwie machen kann, so auf die Art. Ich meine, das kann man jetzt wie mit Deutschland, Österreich und Deutschland so auf die Art vergleichen. So das bisschen kleinere Land, wo auf einmal unglaublich viele Bands aufkamen in den 60ern, die im Grunde genommen noch sehr britisch waren und das auch sehr präsentiert haben. Und ich glaube, dieses Ding, was es in der britischen Musik ist dieser Gitarrensound. Ich glaube, diese Nähe zum Britischen hat im Grunde genommen jede Gitarrenband und wir sind im Grunde eine Gitarrenband. Und das ist, ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Das ist einfach so dieser leichtere Gitarrensound, eben dieser 60er-Jahre-mäßige. Und ich glaube, das ist das, was man damit meint. Natürlich habe ich auch viel, hör ich und wahrscheinlich jeder viel britische Musik. Also insofern, ich glaube, daher kam das auch. Und ja, ich bin jetzt aber, glaube ich, gar nicht mehr, mittlerweile bin ich gar nicht mehr so into bei der britischen Musik. Das ist mir, ich glaube, das war auch so, als ich ein Teenager war quasi, also gab es gerade viele britische Bands, die so around waren, auch so Libertines und Arctic Monkeys und sowas. Und die haben halt irgendwie diesen ganzen Indie-Sound damals halt extrem beeinflusst. Und weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so die große Nähe im Grunde.
Also auch so die eigene Jugend, was man damals abgefeiert hat
Ja,
und einen
natürlich,
beeinflusst hat,
natürlich.
so in der Biografie.
Natürlich,
Klar.
natürlich, natürlich. Ja, voll.
Größenwahn, das ist ja ein, ist das ein Gefühl eigentlich oder eine Zuschreibung von außen? Ich weiß gar nicht. Aber hast du eine Ahnung davon, wie sich das anfühlt, Größenwahn?
Ja, ich bin, sage ich mal, ein Träumer oder so. Und ich glaube, so, wenn man so träumt und wenn man auch größer träumt, ich meine jetzt nicht, ich träume jetzt nicht davon, BOC zu werden oder so, aber wenn man jetzt halt so, sage ich mal, eine Vision hat, so von seinem Leben irgendwie, wenn man sich denkt, so, ich will herumfahren und Konzerte spielen und Platten machen und sowas halt, dann ist das ja in Wahrheit schon so ein Reintauchen in sowas. Ich glaube, Größenwahn ist jetzt per se, ich glaube, es ist ein negativ belegter Begriff,
Ja.
aber er ist gar nicht unbedingt schlecht in einem gewissen Ausmaß.
Okay.
Und er ist natürlich auch ein bisschen ironisch
Na
gemeint
klar.
immer. Ich meine, es ist ja, ich weiß nicht, es ist halt so eine Art von Selbstdarstellung, die man ja halt auch an den Tag legen muss, nicht einmal, gar nicht jetzt einmal unbedingt auf die Bühne bezogen und gar nicht unbedingt auf eine Kunstperson oder was auch immer bezogen, sondern jeder, die jeder im Alltag ein bisschen hat und so. Und ich glaube, ein bisschen gemein war auch so, dass wir jetzt so wissen, wo wir hinwollen mit unserer Musik und so. Und wir uns auch trauen, diesen Weg zu gehen, so.
Ja, aber das ist ja dann eher Selbstbewusstsein und Ehrgeiz. Also, das ist ja,
Ist
Größenwahn
es
hat ja
im
immer was
Grunde?
Unrealistisches auch irgendwo.
Ja, natürlich, aber im Grunde genommen wurde es zum Beispiel auch immer, ich weiß nicht, wenn immer jeder gesagt hat, so, ja, ich möchte das und das werden und bla bla bla. Und wenn ich halt gesagt habe, ich will Musiker werden oder so, war das schon fast Größenwahnsinnig. So auf die Art.
Wenn man damit reich werden will, auf jeden Fall. Vielleicht naiv
Ja, im
erstmal,
Grunde
aber.
schon, um über die Runden zu kommen, wenn man, gerade wenn man jetzt auch nicht so Studiomusiker ist, sondern so eigene Lieder machen will und so etwas. Ja.
Ja, in dem Pressetext heißt es ja auch, wir machen Musik in manischer Manier. Ja, wie hat man sich das vorzustellen? Einfach 10 Stunden am Stück proben wie wild, oder?
Ja, auch. Aber ich glaube, das ist auch, das Manische ist auch so eine geistige Haltung. Das ist halt einfach, was mich zum Beispiel antreibt im Ganzen, ist im Liederschreiben. Ich möchte einfach so irgendwie das Gefühl einmal haben, so, ich habe ein richtig, 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 richtig gutes Lied so auf die Art geschrieben. Und mit dem Manischen meine ich, dass das halt wie jede Leidenschaft in Wahrheit ist. Ich denke im Grunde genommen 6, 7 Stunden pro Tag rein an Songs oder so. Oder gar nicht so, dass ich jetzt da sitze und schreibe oder bla bla bla, sondern halt auch nebenher, keine Ahnung, wenn ich mich langweile, denke ich darüber nach, so auf die Art. Ist ja im Grunde was sehr Manisches.
Und was ist gemeint mit der linken Mythologie?
Ach, das kommen in ein paar Songs vor, das sind eher Anspielungen zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel viele, viele Sätze aus Texten von Narodniki, das war so eine Art Vorbewegung der Bolschewiken in Russland. Aber die waren irgendwie 100 Jahre vorher oder so. Lavrov heißt zum Beispiel einer von denen. Mhm. Und das sind, sie sind im Grunde genommen linke Vordenker, also kommunistische Vordenker, die aber sehr mythologisch irgendwie wurden. Tatsächlich, also um die so, einer von ihnen ist auch, der aber dann eigenständiger wurde, ist zum Beispiel auch der Finder des Anarchismus, also zum Beispiel, und um alle diese Personen gibt es halt immer so zahlreiche mythologische Geschichten im Grunde, so von bei jeder Keilerei überall dabei, immer bla 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 und immer 10 Sachen gemacht überall und weiß nicht, ich fand das immer sehr spannend. Und ich fand es irgendwie spannend, weil irgendwie für mich die Linke, ich bin ja eigentlich ein sehr linker Mensch, für mich so zu so einer, im Grunde nur noch zu so einer Art von Religion ein bisschen verkommen ist. Also in Teilen der extremeren Linken, würde ich sagen. Die dann, keine Ahnung, im Grunde genommen hat so Karl Marx Jesus ersetzt und sowas halt auf die Art. Und deshalb fand ich es spannend, oft so christliche Mythologie mit so dieser Art von linken Mythologie so zu mischen.
Mhm. aber davon abgesehen sind die Texte ja jetzt nicht so ins Gesicht politisch, ne? Also vielleicht dann so zwischen den Zeilen oder mal so eine Anspielung, aber
zwischen den Zeilen, ja.
Wirkt er jetzt nicht so.
Ich mag zwar auch so Tonsteine scherben und sowas, aber irgendwie liegt mir dieses plakative, schlachtrufmäßige nicht ganz so, glaube ich, ist. Oder ich will es irgendwie nicht. Also,
es ist linke Mythologie, was auch viel drin vorkommt, ist die griechische Mythologie. Wie kommst du denn da drauf? Aber also in dem Song Epimetheus, genau, das ist ja der Bruder von Prometheus. War der irgendwie cooler als Prometheus oder was war an dem das Spannende? Ach.
Ja, naja, Epimetheus ist ja, also Prometheus ist der Vorwärtsgewandte und Epimetheus ist der Rückwärtsgewandte. Also quasi so, das ist eine ganz komische Gestalt, der redet, er sprach auch rückwärts und ging rückwärts und so etwas. Und
das ist voll antikapitalistisch.
Ja, irgendwie ganz komisch, ja. Und genau, und das Lied Epimetheus, also der Refrain, ist ein Cut-up von Prometheus von Goethe.
Wow.
Ja, tatsächlich. Und deshalb dachte ich, es fällt kaum auf. Es sind aber dieselben Wörter, die in dem Gedicht vorkommen, nur anders angeordnet quasi. Und deshalb kam ich irgendwie auf den Namen im Wald. Ich dachte mir so, wollte irgendwas mit Bezug auf Prometheus, aber nicht Prometheus halt als Titel.
Nimmt man halt den Bruder, den kennt niemand.
Genau.
Da kann man noch mehr dazu nachfragen. Der allerletzte Song, da müsstest du mir jetzt erstmal erzählen, wie der überhaupt heißt. Also das ist so ein Buchstaben, so ein etwas kryptische Buchstaben-Zahlenkombi.
Oh ja, das ist aus der, quasi aus der Physik. Das bedeutet so viel wie ein Antikaon plus ein Helium-3-Isotop.
Aha, okay, das ist jetzt eher so Bereich Physik, Chemie. Da kommt aber auch der Orpheus wieder drin vor.
tatsächlich, ja. Kommt er auch, ja. Ja, ich weiß nicht, der Song ist ein Abgesang. So eine Art von alte Haut abstreifen, neue an, so auf die Art. So wie Born This Way von Lady Gaga. Aber und der Titel ist gewählt, das kommt sogar vor, auch am Ende, dieses Antikoon und Helium-3-Isotop. Das ist so eine Art von, irgendwie ein paar Wissenschaftler letztes Jahr haben das gefunden. Ich kann das furchtbar schlecht erklären.
Ja, vielleicht ist es dann auch zu komplex.
Ja, aber es ist halt eine neue Form der Materie, die man irgendwie festgestellt hat. Das fand ich irgendwie ein schönes Bild.
Und geht es da auch um eine Liebesbeziehung oder um eine Trennung? Also ich meine, es geht ja auch ab und zu mal um Liebe in euren Texten und da hätte ich jetzt gesagt, oft um so eine schicksalhafte Trennung, also so eine zum Beispiel eine räumliche Trennung und man hat Sehnsucht und man möchte sich wieder sehen. Also dass das so dieses, so ein bisschen dein, dein Schicksal zu sein scheint.
Ja, nein, also ich bin tatsächlich seit 5 Jahren in einer guten Beziehung, so von dem her. Aber Liebe ist ja nicht immer nur auf so eine, wie sagt man, ist ja nicht immer nur eine partnerschaftliche Liebe oder eine sexuelle Liebe. Also es kann auch eine Art von freundschaftlicher Liebe sein, in Wahrheit, so, die man einem Freund gegenüber empfindet oder einer Freundin, eine platonische Liebe, so. Und in dem Lied speziell hat er sehr viel drinnen. Es ist schon noch Liebe drinnen, ja. Aber ja, per se, ich würde sagen, so, es ist so eine Art von Journey-Lied, so dass man so blöd gesagt, so. Der Held macht eine Reise, eine Heldenreise, wenn man jetzt so mythologisch bleibt, also der letzte Song. Aber so Liebe kommt viel vor, aber ich würde sagen, wir sind jetzt nicht so die Band, die jetzt so den typischen Love-Song in Wahrheit hat. Aber natürlich, Liebe ist ja auch etwas, worüber man sehr oft nachdenkt. Und es ist auch eine Metapher für manches vielleicht auch.
Der Song Donauauen geht ja dann, würde der auch da zu der Gruppe gehören. Also habe ich jetzt auch nicht als Liebeslied so im engen Sinne gesehen, aber eher so auch um Fortgehen, wieder zurückkommen. Vielleicht auch was im weiteren Sinne mit Heimat oder Heimatlosigkeit, das Gegenteil.
Ja, es hat so ein bisschen dieses so, man kommt in die Heimatstadt zurück, Flair so. Und war halt so. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich am ehesten so ein Trennungssong, ja. So, oder halt so ein Gespräch, das einem sehr unangenehm ist, das man aber irgendwie führen muss. Aber
es hat auf jeden Fall einen extrem schönen Refrain, finde ich. Also der geht richtig, richtig tief rein. Ja. Die Melodie.
Da habe ich was von irgendwas von Brecht gestohlen. Was war das? Ich weiß gar nicht. Irgendeine Zeile. Oh ja, alles andere wäre viel zu bitter, diesen Schluss. Das habe ich gestohlen.
Du sagst Wetter und ich irgendeine Kunst, Brecht, weil alles andere wäre viel zu bitter.
Genau das. Das ist aus irgendeinem Brecht-Gedicht. Ich glaube, es heißt Abschied.
Sehr schön.
Ich lese auch viel. Also ich habe eigentlich jetzt nicht mehr so früher, aber von dem her, ich brauche gern so Zitate ein und so.
Und das machst du dann alleine rauchend, trinkend im Kaffeehaus, das Lesen und das Texte schreiben?
Nein, alleine nicht mehr rauchend und zu Hause. Ja, ich habe mir irgendwie, ich war auch ein starker Raucher und ich habe mir halt irgendwie so gedacht, so, habe auch früher angefangen und ich habe mir halt irgendwie gedacht, so, ich mache das schon zu lange. So halt.
Okay, das heißt, dann ist das alles nur so ein bisschen Koketterie mit dem Kaffee-Eck und dem Chick-Song. So eigentlich.
Zum Chick-Song habe ich ja noch geraucht und in dem Song geht es ja in Wahrheit auch ums Aufhören. Irgendwie. Also es handelt also von, ich rauche nur 2 am Tag, bla 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 und so. Es sind ja diese Ausreden, so, ich bin eh nicht süchtig. So. Das ist so das Ding bei Chick zum Beispiel. Aber und Kaffee-Eck, ja. Kaffee-Eck ist jetzt nichts, ist eher so um einen Schlag Mensch, zu dem ich zum Glück eh nicht gehöre.
Aber wieder ein Klischee, ne? Also es ist ja schon nochmal so dieser abgefuckte, depressive Wiener, aber der das dann trotzdem irgendwie genießen kann, das abgefuckt sein.
Ja. Na, wir haben das ja gedreht in so einem alten, das gab es früher, ganz, ganz früher, das war so zur Zeit meines Großvaters oder so, gab es das so in Niederösterreich, wo ein paar von uns ja ursprünglich herkommen, an allen Bahnhöfen so Stehbars, und das ist eben dieses Café, eins davon in Wahrheit, wo wir das auch gedreht haben, das Video, wo du halt so vor der Arbeit bist du halt hingegangen, hast dann im Stehen so 2, 3 Stamperl getrunken, 2, 3 Shots getrunken und dann bist du zur Arbeit gegangen und dann in der Mittagspause wieder hin und nachher wieder hin und so. Die waren richtig darauf ausgelegt, dass du da einfach Schnaps trinkst, während du auf den Zug wartest. Und da gab es halt dann noch immer Leute in diesen Stehbars, die immer dort waren, quasi von so einem Handel dieser so. Würde ich sagen.
Die quasi die Stellung gehalten haben, wenn man mal kurz zur Arbeit war zwischendurch.
Genau.
Ja, also irgendwie auch traurig, ne?
Natürlich,
aber auch sehr, eigentlich sehr dramatisch.
Ja. Aber es hat halt auch so eine schöne, das ist so diese, wie der Spieler Dostojewski-Ästhetik, diese, in diesen verlorenen Leuten, die dann aber so eine schöne, irgendwie, natürlich sehr traurig sind, aber halt auch irgendwie eine sehr schöne Ästhetik um sich haben, so. Aber auch nur von der Weite, als Beobachtung.
Mhm, ja. Vielleicht reden wir am Ende noch so über einen Song, Galaxien. Mhm. Da werden ja so verschiedene Persönlichkeitspaare, zählst du da ja auf? Also ich weiß nicht, ob das jetzt als Symbiose gemeint ist oder das Gegenteil. Mhm. Marlon Brando, Steve McQueen, K.Y. Jelly, Vaseline. Was sind das für Pärchen? Oder Kurt Waldheim und Leonard Cohen? Da war ich jetzt ein bisschen überrascht, so ein SS-Offizier. Aber was sind das für Konstellationen?
Ach ja, also die du zuerst aufgezählt hast, sind tatsächlich aus einem Cohen-Song. Das ist der Song, Cohen war für mich ein großer Held, den ich geschrieben habe nach kurz so, weiß nicht, ein halbes Jahr nach Cohens Tod. Und er war für mich immer so eine Art Songwriting-Gurus auf der Art. Ich habe mir sehr viel von ihm durchgelesen und angeschaut und dann, wie er das macht. Und ich hatte dazu irgendwie dieses Space-Thema, weil ich irgendwie da gab es ja einmal diese Voyager-Platte, die man dann ins Weltall geschossen hat, so als Nachricht an Außerirdische, wo auf jeder Landessprache der Erde ein Gruß von jeder Landessprache der Erde ein Gruß drauf ist und halt vom UN-Präsident, der Kurt Waldheim damals auch, der Erste ist, der etwas sagt auf dieser Platte. Und ich fand irgendwie die Vorstellung so lustig, dass da so ein, ich weiß nicht, es ist ja nicht ganz aufgeklärt nach wie vor, was mit dem Kurt Waldheim und so damals, was der wirklich gemacht hat im Zweiten Weltkrieg und so. Aber dass halt quasi einer, der mit NS-Gedanken gut zumindest propagiert hat oder sich arrangiert hat, halt als allererstes irgendwie als Gruß unserer Zivilisation, an eine außerirdische Zivilisation zu hören sein sollte, falls die das mal hören würden. Und ich fand das irgendwie eine sehr verrückte Vorstellung, dass so jemand, der jetzt bei uns irgendwie quasi als böse gilt, dann uns repräsentiert, so auf die Art. Das ist diese Kurt Waldheim-Geschichte in dem Song,
okay.
Quasi.
Galaxie.
Korn. Genau. Und sonst ist es in Wahrheit ein bisschen ein Love-Song, so an sich selbst, ein Song über eine Schreibblockade wahrscheinlich, weil ich die damals hatte.
Mit einem ganz großartigen Video, das muss man sich unbedingt anschauen. Sehr sweet, geradezu.
Ja, wo wir durch Weltall fliegen.
Genau, ja. In einem gebastelten Papierraumschiff. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Ende. Gut, ja, dann grüß die anderen auf jeden Fall.
Mach ich.
Hoffentlich sehen wir uns mal irgendwann.
Für das nette Interview.
Ja,
und
sehr gerne.
Auf bald, hoffentlich.
Auf bald. Baba, ciao.